B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Armin Himmelrath. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend an alle, die zuhören, aber auch an alle, die hier im Studio oder in den Studios versammelt sind, muss ich sagen. Wir haben eine riesengroße Runde heute. Es geht auch um ein riesengroßes Thema, glaube ich. ACTA ist unser Thema. Dieses Übereinkommen, dieses Handelsabkommen, international, multilateral, wie auch immer es genannt wird, mal gegen Urheberrechtsverletzungen, mal gegen Piraterie, gegen Ideenklau, gegen Fälschungen. Alle diese Bezeichnungen sind im Umlauf und wir wollen das in dieser Redaktionskonferenz in den nächsten 1,5 Stunden mal ein bisschen genauer anschauen. Was hat es damit auf sich? Anlass ist, dass morgen in ganz Deutschland und auch in anderen europäischen Städten Demonstranten auf die Straße gehen werden, Aktivisten, Netzaktivisten, die sagen, das, was mit ACTA da passiert, das geht so nicht, das macht das Internet kaputt. Da werden verschiedenste Rechte, Freiheiten, Möglichkeiten ausgehebelt und alles das wollen wir uns etwas genauer anschauen. Mit dabei sind als Gäste Markus Bahrenhof von der Piratenpartei in Münster, auch von dort aus zugeschaltet. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, guten Abend, hallo.
Und telefonisch dazu geschaltet Wolfgang Michall vom Verband der Freien Journalisten Freischreiber, die ja diejenigen sind, die den Inhalt fürs Netz zum Teil liefern. Wolfgang, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Außerdem hier im Studio in Köln Thomas Ruscher und Daniel Stender von der Online-Redaktion und Michael Bödecker aus der Planungsgruppe. Und wir wollen mal schauen, wie wir das so zusammenbekommen. Fangen wir mal mit denen an, die am lautesten, vielleicht bisher mit am lautesten protestiert haben, den Piraten. Markus, ihr seid sehr klar, sehr deutlich gegen ACTA. Warum? Was hat es damit auf sich?
Ja, also der erste Stein des Anstoßes war erstmal, dass die ganzen Verhandlungen dazu sehr im Dunkeln stattgefunden haben. Das hat angefangen, um das mal so ein bisschen historisch mal aufzurollen, 2006. Da haben am Rande des G8-Gipfels in St. Petersburg die USA und Japan erste Vorgespräche zu ACTA begonnen. Und so ab 2008 kamen dann auch noch die anderen Staaten dazu. Und dann wurde das sozusagen hinter verschlossenen Türen, wurde dieses ACTA-Dokument quasi ausgearbeitet. Da hätte man auch höchstwahrscheinlich bis heute nicht wirklich was von mitbekommen, weil, wie gesagt, die ganzen Besprechungen waren nicht öffentlich und auch die Dokumente, die dabei entstanden sind, also die Vertragsentwürfe, sind, ich glaube, das war, die ersten Leaks waren da 2010, da sind sozusagen, ist eine aktuelle Arbeitsstand, an die Öffentlichkeit geraten. Und das haben wir uns dann unter anderem halt in der Partei auch erstmal angeguckt. Wie gesagt, ich glaube, Stein des Anstoßes war erstmal dieses intransparente Verfahren. Und dann
sorgt denn allein diese Intransparenz tatsächlich für diese Power und für diesen Aufruhr? Also egal, auf welche Seite man im Moment klickt, egal in welches soziale Netzwerk man reingeht, das wird ja überall heftig diskutiert. Mhm. Unter anderem auch natürlich auf die Radio Wissen Seiten, wo wir das ja auch in Facebook oder auf unserer Seite im Gästebuch behandeln. Wo kommt diese Energie her, dass jeder sich da so wahnsinnig aufregt?
Ja, also wie gesagt, das war sozusagen erstmal überhaupt der Grund, sich damit auseinanderzusetzen. Und als wir dann reingeguckt haben, offenbarte sich sozusagen auch inhaltlich viele Dinge, die wir für sehr gefährlich gehalten haben. Also das läuft ja als Antipiraterie und Urheberrechtsschutzeinkommen. Das ist auch schon mal interessant, dass das sozusagen in einem Zug bearbeitet wird. Und was da konkret zum Beispiel gefordert wird, ist, dass Internetprovider eine gewisse Form der Mithaftung bekommen sollen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendetwas, zum Beispiel urheberrechtlich geschütztes Material, mir runterlade oder angucke im Netz, soll da in Zukunft sozusagen auch mein Internetprovider für verantwortlich gemacht werden können und auch strafrechtlich und zivilrechtlich belangt werden können. Der kann sich dessen erwehren und da gibt es halt nur einen Weg und das ist halt das Gefährliche, indem er sich einfach permanent anguckt, was sozusagen durch meine Internetleitung rein und raus geht und dann entsprechende Maßnahmen einleitet, die auch angedeutet werden in diesem Vertrag. Also da wird zum Beispiel unter anderem dieses Free-Strikes-Modell gefordert.
Oh, das musst du jetzt erklären, sowas kennt ja kein Mensch.
Ja, also im Prinzip, man kriegt 3 Verwarnungen. Gestern hast du dir was bei YouTube angeguckt, da hat jemand anderes die Rechte dran, das war nicht gut. Und dann folgt das noch 2-mal und dann soll mir sozusagen mein Internetanschluss abgedreht werden.
Oh, das ist der Lebenssaft, der dann fehlt tatsächlich. richtig.
Das ist der Lebenssaft. Und wir haben dann, ich glaube im März war das, dass da diese erste Version der Dokumente rausgekommen ist, haben wir damals mit der Piratenpartei, die ja auch eine internationale Organisation ist, es gibt ja in ganz vielen Ländern mittlerweile Piratenparteien, haben wir das versucht zu thematisieren und haben dann im Juni, war das glaube ich 2010, schon so einen ersten Aktionstag in vielen Städten gemacht. Der war allerdings von der Response bei weitem nicht so stark, wie das jetzt eben zu Recht beschrieben. Man kommt da ja quasi gar nicht mehr drum herum um das Thema.
Genau, deshalb machen wir es ja auch. Aber es köchelt nun wirklich sehr. Jetzt schauen wir uns diese ganze ACTA-Geschichte mal vielleicht aus einer ein bisschen etwas anderen Perspektive an. Wolfgang Michael, bei den Freischreibern, das ist ein Verband, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Leute zu vertreten, die Content, die Urheberrechte halten. Wie seht ihr das mit ACTA und diesen Plänen, dass da eben möglicherweise ganz, ganz starke Einschränkungen auf das Netz zukommen?
Also wir finden es erstmal gut, dass durch diese ganze Geschichte, die jetzt sehr in die Öffentlichkeit kommt, auch dank der vielen Nutzer, die sich engagieren, überhaupt das Thema mal in den Mittelpunkt gerückt wird. Es ist ja so, dass heute jeder, der irgendwie mit dem Internet zu tun hat, praktisch täglich mit Urheberrechten zu tun hat. Früher war das ein Spezialgebiet für Juristen.
Es ist auch immer noch ziemlich kompliziert,
oder? Es ist auch immer noch ziemlich kompliziert und es wird eigentlich immer komplizierter. Aber der Punkt ist der, dass wir Urheber, die eigentlich die Inhalte erstellen, also das sind Musiker, das sind Filmemacher, das sind Journalisten, das sind Softwareproduzenten etc., dass wir bisher eigentlich es versäumt haben, unsere Position in diesen ganzen Diskussionsprozess einzubringen. Bisher diskutieren eigentlich die Nutzerorganisationen mit den Verwerterorganisationen, also die jeweiligen Lobbys. Und das ist ja auch gut, dass die diskutieren, denn es muss zu irgendeinem Ausgleich zwischen diesen Gruppen kommen. Aber die dritte Gruppe, die wir vertreten, die Urheber, die hat sich bisher relativ wenig zu Wort gemeldet. Und jetzt durch diesen Aufruhr um ACTA und SOPA und PIPA und wie sie alle heißen, jetzt endlich wachen sie auf und jetzt melden sich auch die Urheberverbände zu Wort.
Also das heißt, wenn da morgen jetzt zu Protesten aufgerufen ist gegen die Content-Mafia, wie es da ja manchmal so schön plakativ heißt, fühlst du dich dann angesprochen als Urheber oder nicht?
Ja, wir werden immer damit in diesen Topf geworfen, in die Content-Mafia, die ja meint ja eigentlich nur einen ganz kleinen Bereich von wirklich international dominierenden Konzernen. Damit ist gemeint Hollywood, damit ist Universal Music und solche großen Konzerne sind damit gemeint. Aber wir Urheber, wir stehen ja auch in einem Verhältnis zu diesen Verwertern. Das heißt, wir müssen mit denen Verträge machen. Und es ist in den letzten Jahren halt üblich geworden, dass wir unsere Rechte abgekauft kriegen für wenig Geld und müssen alle Nutzungsrechte an diese Verwerter abgeben. Und ich glaube, die Nutzer müssen mal begreifen, dass diese Position auch vorhanden ist. Das heißt, die Urheber und die Nutzer müssen endlich in ein Gespräch kommen und sollten sich nicht mehr gegenseitig vorwerfen, die einen Content-Mafia und der anderen sagen kostenlos Mentalität. Also da müssen wir, glaube ich, zu einem Gespräch kommen, denn diese drei Gruppen müssen letztendlich, wenn das Urheberrecht reformiert werden soll, zu einem Ausgleich kommen.
Aber reformiert werden muss es aus deiner Sicht?
Reformiert werden muss es, aber ich glaube nicht, dass es grundsätzlich neu geschrieben werden muss. Es gibt durch die Digitalisierung natürlich einige Sachen, die neu geklärt werden müssen, weil die Kopie eigentlich so, wie sie im Internet vorhanden ist, im Urheberrecht nicht gedacht war, das ja rein analog sozusagen die Sachen geregelt hat. Also wir müssen zum Beispiel einen Weg finden, wie die Nutzung der Privatkopie im Netz abgegolten wird. Also jeder klickt auf irgendwelche Seiten und liest sich das durch oder hört sich Musik an oder er schaut einen Film an und das muss irgendwie abgegolten werden. Da gibt es Möglichkeiten, das pauschal zu machen und es gibt die Möglichkeiten, das per Produkt zu machen, also Micropayment oder Flatrate. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und ich glaube, darüber muss geredet werden. Das wäre sozusagen der konstruktive Ansatz aus der Kritik an ACTA. Und das, was bei ACTA eigentlich auch uns Urhebern nicht gefällt, ist, dass ein internationales Sanktionsregime eingeführt wird, das eigentlich nur darauf aus ist, zu verfolgen und zu strafen.
Ich glaube, da herrscht also Einigkeit.
Da herrscht Einigkeit insofern, dass man das in diesem Ausmaß eigentlich nicht machen kann, weil die Kollateralschäden so hoch sind mit einer ständigen Überwachung aller Leute, die im Netz sind, und das sind halt nun mal Millionen, wenn nicht Milliarden, und man muss auch ständig filtern. Also das, was der der Michael vorhin angesprochen hat, ist ja richtig. Also es würden dadurch die Provider verpflichtet oder auch andere neutrale Vermittler, wie das zum Beispiel die Post ja auch ist, die guckt ja auch nicht in die Päckchen und in die Briefe rein. Also diese Provider würden dazu gezwungen, die Inhalte ständig zu untersuchen und dann herauszufiltern, was nach ihrer Meinung Urheberrechte verletzt. Das heißt, sie könnten auch im vorauseilendem Gehorsam Sachen rausnehmen, die man vielleicht gar nicht rausnehmen muss. Also da wird ein Angst- und Sanktionsregime aufgebaut, das wirklich also kulturfeindlich ist.
Auch eine klare Position. Ich frage mal hier in die Runde in Köln bei uns im Studio die Kollegen aus der Redaktion, die mit hier sind. Wie nehmt ihr diese Debatte wahr? Ist das tatsächlich so bedrohlich, wie wir das ja jetzt von zwei Seiten schon gehört haben?
Michael. Ich finde, das klingt schon sehr unschön, wenn irgendwie, wie man so mitbekommen hat, über die Jahre das so geheim verhandelt wurde und eben große Sanktionen anstehen, auch für Sachen, die jedem passieren können. Das ist ja so das, wo man Angst davor hat, dass man irgendwie ein YouTube-Video aufnimmt und das irgendwie vielleicht bei ins Internet stellt und das seinen Freund schicken will und im Hintergrund lief halt gerade irgendwie Musik. Und das wäre ja auch dann schon eine Urheberrechtsverletzung, wenn das dann auch in dem Video zu hören wäre. Also sollte es tatsächlich auf sowas hinauslaufen, wäre das natürlich sehr unschön.
Wenn ich dazu nochmal ja, kurz klar. was sagen darf, das ist ja wirklich ein Kulturbruch, der da stattfindet. Solche Handelsabkommen werden ja immer so ausgehandelt, so im Geheimen quasi, oder es wird nicht groß öffentlich gemacht.
Was aber jetzt soll ja das Europaparlament zum Beispiel darüber entscheiden,
ja, oder der Bundestag. Ja, natürlich, hätten natürlich die Parlamente darüber entscheiden müssen, aber sozusagen die ganzen Vorarbeiten, die wurden immer auf diese Weise gemacht, aber das geht heute nicht mehr. Die Leute verlangen heute sehr viel früher, dass Öffentlichkeit hergestellt wird, und sie verlangen es zu Recht, und gerade bei einer Sache, die wirklich alle betrifft heute. Also ich weiß nicht, ob es gut, es gibt Milliarden wahrscheinlich, die das betrifft. Da muss natürlich von Anfang an Öffentlichkeit hergestellt werden. Und die Brüsseler Bürokraten, die das machen, die haben das noch nicht auf dem Schirm, dass die Netzöffentlichkeit größere Partizipation und auch größere Mitsprache bei Formulierungen will, als das bisher der Fall war. Also bisher dachte man, die Politik kann es einfach so machen, zum Schluss gucken die Experten drüber und dann geht es in die Parlamente und dort wird es schnell abgenickt. Das läuft heute nicht mehr so.
Markus, aus eurer Sicht wahrscheinlich auch ein Zugewinn an Demokratie, wenn so viel mitdiskutiert wird und dann möglicherweise eben auch Entscheidungen anders ausfallen, oder?
Ja, definitiv. Und ich fand das gerade ganz wichtig, was der Wolfgang Michel gesagt hat. Ich glaube, da dürfen sich auch vor allen Dingen nicht die Nutzer und die Urheber sozusagen von diesen Partikularinteressen eben dieser einzelnen relativ mächtigen Firmen irgendwie auseinandertreiben zu lassen. Und sie haben halt auch einfach einen Teil ihres Geschäftsmodells verloren. Ja? Also ein Filmverleihungsverlag oder so etwas, musste früher noch irgendwie Zelluloid-Filme flicken und
per Bahn-Express große Rollen dann verschicken.
Und dann irgendwie durch die Republik diese Rollen verschicken. Und früher musste ich irgendwie mir ein professionelles Studio mieten, was ich heute vielleicht mit relativ günstigem Equipment auch zu Hause machen kann. Ich kann meine PR selber über das Netz organisieren. Das heißt, viele Aufgaben, die früher so diese klassischen Medienunternehmen hatten, sind weggefallen, weil die Leute es kostengünstiger auch selber machen können oder auf anderen Wegen. Und aber anstatt sich jetzt irgendwie zu überlegen, wie können wir uns neue Geschäftsfelder erschließen, ist da doch eigentlich immer wieder zu beobachten, dass versucht wird, irgendwie diese alten Geschäftsmodelle noch weiterhin zu sichern, obwohl sie eigentlich häufig fast schon überflüssig geworden sind. Und ich würde das Ganze gerne nochmal auf eine etwas höhere Ebene nochmal ziehen, weil ich glaube, das ist im Prinzip nur ein Symptom und etwas Ähnliches wird uns in den nächsten Jahren noch ganz häufig blühen.
Dieser Versuch, uns zu bevormunden, oder?
Ich glaube sogar der Versuch, unsere Computer und unsere Netzwerke kontrollieren zu wollen. Da hat der Cory Doctorow auf dem letztjährigen Dezember auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs sehr eindrücklich darauf hingewiesen. Er hat gesagt, das, was wir jetzt seit 10, 15 Jahren im Bereich des Urheberrechts sehen, das ist der Versuch, man stellt fest, wir haben es mit Computern zu tun und eine der Hauptaufgaben eines Computers ist es, Daten zu kopieren. Und wenn wir jetzt unsere Musik in digitaler Form haben, dann müssen wir zum Beispiel irgendwie verhindern, dass man die Daten von der Musik irgendwie auf jedem Gerät vielleicht abspielen oder an Freunde weitergeben kann. Das kann man technisch lösen, dann verschlüsselt man die Daten und dann müssen die wieder entschlüsselt werden. Aber dann brauche ich halt auch wieder Einfluss auf den Computer, also auf den MP3-Player. Also ich kann zum Beispiel den iPod von Apple nicht einfach, wie bei vielen anderen, an meinen Rechner anschließen und dann einfach Dateien drauf kopieren. Ich muss das über das YouTube machen, damit sichergestellt ist, dass damit ich sichergestellt ist, dass ich nicht auf dem Weg dazwischen irgendwo die entschlüsselten Musikdateien mir raushole. So. Mhm. Und dasselbe passiert eben mit den Netzwerken. Das heißt, wir haben erstmal ein Internet, was ein Netzwerk ist, was sehr neutral Daten überträgt. Und jetzt auf einmal stellen die Leute fest, einzelne Interessengruppen, es gibt Daten, die möchte ich nicht, dass sie übertragen werden. Wie zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Werke oder Informationen, wie ich einen technischen Computer wieder in seine Ursprungsfunktion zu einem Computer mache, um auf Daten, die da drauf sind, zugreifen zu können, was vorher versucht wurde, durch technische Mittel mir zu verbieten, obwohl es ja mein Gerät ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier in Münster in unserem Hackerspace, das ist ist ein Verein, da haben wir uns eine gemeinsame Werkstatt eingerichtet und da haben wir so ein Makerbot. Das ist da kann ich 3D-Modelle reinladen und dann baut er mir quasi aus so einem Kunststoff ein entsprechendes 3D-Objekt, zum Beispiel irgendwie ein Gehäuse für ein technisches Gerät. So, das ist Technologie, die stand bis vor ein paar Jahren irgendwie in den Designabteilungen von Automobilkonzernen, womit die ihre Prototypen entwickelt haben. Das hat man jetzt für kleines Geld zu Hause. Und wenn ich jetzt nochmal 5 bis 10 Jahre weiter denke, dann habe ich vielleicht bald in solchen oder sogar zu Hause die Technologie stehen, die jetzt heute vielleicht in biotechnischen Labors steht. Und dann lade ich mir bei The Pirate Bay eine Monsanto-Kartoffel runter, die vielleicht noch ein Biohacker in Bhutan noch so weiterentwickelt hat, dass die sich auch wieder selbstständig vermehren kann. Und dann hat auf einmal Monsanto ein Interesse, dass wir Computer haben, die zwar alles können, bis auf vielleicht Biotechnologieanlagen ansteuern, um Monsanto-Kartoffeln herzustellen. Oder sie wollen ein Internet, das zwar frei und verfügbar ist, aber bitte keine Informationen zu Monsanto-Kartoffeln überträgt.
Jetzt muss ich aber mal dazwischen gehen. Das klingt doch ein bisschen verschwörungstheoretisch, sage ich mal, etwas flapsig. Daniel, du hast so über den Tag geguckt, auch was bei uns auf der Facebook und auf der Facebook-Seite und auf dem Twitter-Wall los war. Und erstaunlich ist ja, sobald sich jemand leicht sobald positiv jemand äußert,
genau, als jemand, der sagt, naja, okay, also Urheberrechtsschutz klingt ja eigentlich ganz gut, dann
kriegt er auf die Nüsse.
Ja, das ist nicht sonderlich leicht. Also ein Nutzer von uns, Bernd B. Jungwirth, hat gesagt, ich finde ACTA schon durchdacht, ich bin stark dafür. Und daraufhin gab es doch recht viele Kommentare, die das genaue Gegenteil gesagt haben und ihn auch als unfreiwillig komisch bezeichnet haben. Oder ein anderer User hat auf ihn reagiert, nicht so geifern, bitte. Was Bernd B. Jungwirth da aber eigentlich gefragt hat, war, wer sagt eigentlich, dass das alles so drastisch wird, wie hier dargestellt? Es wird eben noch heftiger gegen Raubkopierer und, Achtung, Zitat, anderes kriminelles Pack vorgegangen. Und das ist gut so. Zitat Ende. Aber trotzdem, die Frage finde ich sehr berechtigt. Wer sagt eigentlich, dass das alles so drastisch wird, wie auch zum Beispiel in den letzten 21 Minuten hier im Studio dargestellt wird.
Der Frage gehen wir gleich noch nach. Wir schalten was davor. Wir haben nämlich natürlich auch Musik in dieser Sendung. Markus Bahrenhoff hat die mitgebracht. Und wir fangen mit einem Lied an, das ja, ich glaube, du hast die Musik ausgewählt, wenn ich das richtig sehe, so passend zum Thema, oder?
Ja, so ein bisschen. Und genau. Sowohl inhaltlich als auch sozusagen lizenzrechtlich teilweise.
Gut, das mit der GEMA müssen wir hier ohnehin klären. Aber gut, wir fangen an mit Reinhard May. Der singt Sei wachsam. Warum genau dieses Lied?
Es drückt halt meiner Meinung nach wunderschön aus, dass wir, um eine lebendige Demokratie uns zu erhalten, jederzeit uns alles genau beobachten müssen und die Sachen diskutieren und da eine Transparenz herstellen müssen. Und das drückt Mai, wie ich finde, sehr, sehr schön aus.
Ein klarer Appell von Reinhard May, sei wachsam, und bezogen heute auf ACTA, unser Thema hier in der Redaktionskonferenz. Daniel sagte gerade ganz zutreffend, da schließen sich doch über die Musik die Protestgenerationen zusammen. Ja. Haben deine Eltern das auch gehört, oder was?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwann in der Schulzeit war das mal so ein Hit.
Ja. Man hörte Reinhard May mal, ne? Und jetzt wieder.
Ja, aber er klingt ein bisschen zu lieb für diesen Song, finde ich.
Nicht wachsam genug, oder?
Nein, das nicht, aber auch dieses sei wachsam.
Zu gefällig.
Ja. Man sollte Reinhard May auch mal fragen, was er denn sagt.
Wenn er uns hört, kann er ja mal kurz eine Mail schicken an an was? Welche haben wir die?
Ach so,
Idee?
Ja,
an
Redaktionskonferenz
at dradio.de und dann rufen wir ihn gerne zurück, wenn er uns seine Nummer schickt und dann fragen wir ihn einfach.
Ne? Falls Reinhard May twittert, auch at dradiowissen oder auf Facebook dradiowissen.
Ach, sehr schön. Ja, wir wollen nochmal reinhören in das, was im Moment im Netz los ist und tatsächlich reinhören. Es gibt einen Film, der ist von Anonymous erstellt worden und mittlerweile in etliche Sprachen übersetzt. Ein Film, der erklärt, was ist ACTA, bei YouTube zu finden. Was ist ACTA? Einfach suchen, findet man sofort. Wir haben aus diesem insgesamt über 7 Minuten langen Stück mal so ja 2 Minuten etwa rum rausgesucht. Da wird geschildert, wie Anonymous ACTA wahrnimmt, dieses Abkommen.
ACTA, das Antifälschungsabkommen des Handels. Schon der Name führt in die Irre. Die eigentliche Intention von ACTA ist es, Immaterialgüterrechte zu beschützen. ACTA sollte dabei helfen, Produkt- und Markenpiraterie sowie gefälschte Kopien von hochwertigen Gütern zu verhindern. Ebenso soll es den Missbrauch von bekannten Marken wie zum Beispiel General Motors für Tampons verhindern. Es soll die Investitionen, die in die Entwicklung von Produkten gesteckt wurden, schützen, zum Beispiel Patente auf Medizin, aber auch Nahrungsmittel und Saatgut. ACTA soll auch Künstler, Kreative und Journalisten unterstützen, um ihnen zu helfen, die Qualität der Veröffentlichungen zu verbessern und um die internationalen Copyright-Gesetze zu harmonisieren. Klingt doch toll, oder? Aber etwas stimmt da nicht. Wikipedia definiert Fälschung als die bewusste Nachahmung eines Objektes oder einer Information zur Täuschung Dritter. Wenn man jedoch ein File im Internet kopiert, bleibt es genau das gleiche File. Es ist gar keine Nachahmung. Und es wurde auch nicht gestohlen, denn das Original ist noch immer da, wo es war. Die Information wurde einfach ohne Entgelt geteilt. Aus diesem Grund hat der Begriff Fälschung mit ACTA überhaupt nichts zu tun. Lasst mich das näher erklären. Geistiges Eigentum oder auch Immaterialrechte wurden nie in ACTA definiert. Somit schützt ACTA nicht nur Handelsmarken, es kann auch zum urheberrechtlichen Schutz jeder Idee, Information oder eines Begriffs eingesetzt werden. Damit wird dessen unlizenzierter Gebrauch dann kriminalisiert. Dies würde einen enormen Einfluss auf das Internet haben, zumindest so, wie wir es bisher kennen. Der tatsächliche ACTA-Text deckt eine breite Palette von Feldern ab, ist sehr komplex und schwer zu fassen. Ich erkläre jetzt einmal, was sich analog zum Internet hypothetisch in der realen Welt ändern würde. Stell dir einen bezahlten Kochkurs vor, in dem du lernst, ein tolles Tofu-Hühnchengericht zuzubereiten. Dann gehst du nach Hause und zeigst deiner Freundin, wie man das Hühnchen aus Tofu so lecker zubereitet. Hier greift ACTA bereits zu. Entsprechend ACTA seid ihr nun beide kriminell, da ihr dieses Rezept geteilt habt, ohne dafür zu bezahlen.
Anonymous in einem Video mit dem Titel Was ist ACTA? Ein kleiner Auszug war das. Ja, beim Kochen kriminell werden. Wir machen uns gerade auch so ein bisschen kriminell. Nee, ACTA gibt's ja noch nicht. Wir klauen jetzt einfach hier diese ACTA-Töne. Diese Anonymous-Töne, spielen sie ab und zahlen natürlich nicht dafür. Ne? Das wäre
ja schwierig eigentlich.
Schwierig einzuschätzen.
Letzten Endes ist es wahrscheinlich auch ein freies Video sozusagen.
Ja, wir haben jetzt auf die Lizenz gar nicht drauf geachtet. Wir machen das einfach. Mal gucken, wenn Anonymous uns verklagt, das wäre natürlich schön. Dann hätten wir richtig super. Was zu berichten. Wolfgang Michael, als freier Journalist, wenn du ein Video erstellen würdest, stellst das bei YouTube rein, machst keine Lizenz drauf und wir spielen es hier, würdest du uns eine Rechnung schicken. Zu Recht.
Oh, ich vielleicht nicht, aber...
Das ist sehr freundlich.
Aber anderen, ja, aber das kommt natürlich zu dem Punkt, also das ist jetzt ein etwas propagandistisches Video gewesen, das ihr da abgespielt habt von Anonymous. Es ist halt so, wenn jemand sehr viel Arbeit in eine Schöpfung, wie das im Urheberrecht heißt, investiert, dann kann er natürlich nicht davon leben, wenn es sozusagen von dem Moment, in dem die Schöpfung öffentlich ist, diese Schöpfung geteilt wird von allen Leuten, ohne dass es bezahlt wird. Also da könnte sozusagen überhaupt keine Kultur mehr entstehen oder man muss andere Finanzierungsmodelle dafür finden.
Was, glaube ich, der richtigere Weg ist, weil, was ich eben auch schon sagte, jetzt zu versuchen sozusagen die alten Modelle, die ja auch ganz gut funktioniert haben eine ganze Zeit, jetzt irgendwie mit aller Kraft irgendwie aufrechtzuerhalten, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Aber ich kenne jetzt aus meinem persönlichen Umfeld zum Beispiel ja 2 Bands, die auch relativ erfolgreich mittlerweile sind Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, inwieweit die einzelnen Leute da wirklich von leben können mittlerweile, aber sie können ihr Merchandising selber machen und das auch übers Internet selber vertreiben.
Aber wie kommen die an Geld? Machen die Leute freiwillige Bezahlungen, indem sie sagen, so, ich gucke mir das Video an und jetzt überweise ich dir 5 Cent? Gibt's einen Flatter-Button? Wird der genutzt? Wie kann man sowas machen?
Also Flatter ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für mal ein neues Konzept. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Hörer Flatter kennt.
Erzähl's also, uns.
Ja, die Idee bei Flatter ist, ich hinterlege bei Flatter einen Geldbetrag, den ich, und dann kann ich sagen, ich möchte gerne zum Beispiel 10 oder 20 Euro pro Monat für Werke ausgeben, die ich irgendwie konsumiere. Und Webseiten, also Texte, Musik, Videos können sich dann eben solch einen Flatter-Button auf die Webseite packen. Und
das sieht aus wie so quasi ein Facebook-Button, nur eben mit Flatter drauf.
Genau, wie so ein Like-Button von Facebook. Und wenn mir jetzt was gefällt oder ich sage, das war jetzt ein Text, der hat mir sehr gut gefallen, dann kann ich diesen Knopf drücken und dann wird das registriert. Und am Ende des Monats...
Aber das ist natürlich blauäugig, also das funktioniert ja nicht.
Och, ich kenne jemanden, der lebt da mittlerweile von diesem Podcaster.
Es gibt sicherlich Einzelne, die davon leben können, aber die Menge der Leute kann nicht davon leben. Also die meisten erlösen dann, sagen wir mal, in einem halben Jahr ungefähr 50 Euro über Flatter, die überhaupt geflattert werden. Diese Micropayment-Systeme sind ein Schlag ins Wasser. Das muss man, glaube ich, kann man heute schon sagen. Das funktioniert nicht. Es fordert auch von dem einzelnen Nutzer einfach zu viele Entscheidungen.
Vielleicht
kann
als Beispiel?
Ich den ganzen Tag damit verbringen, irgendwo einen Flatter-Button anzuklicken. Das kann nicht funktionieren. Also man muss größere Modelle finden. Es gibt zum Beispiel in der Slowakei dieses Piano-Modell, da kann man, glaube ich, 10 große Medien in einer Flatrate kaufen für 5 Euro im Monat und es funktioniert. Das Geld wird intern verteilt dann nach Nutzungsdauer. Ob das allein ausreicht, das Kriterium, weiß ich nicht, aber dort scheint es zu funktionieren und es ist auch von Slowenien übernommen worden. Ich wundere mich, dass es nicht... in Deutschland größer diskutiert wird, dass es auch nicht von Verlagen ausprobiert wird, egal von welchen Verlagen. Es können ja auch Musikverlage machen. Man könnte sozusagen Flatrates machen für Comedies, man könnte Flatrate machen für bestimmte Musikrichtungen etc. Man müsste es einfach mal ausprobieren. Also diese Modelle wären ja technisch möglich. Dass sie nicht ausprobiert werden, wundert mich ein bisschen. Also vielleicht hat man auch zu viel Spaß an dieser ideologischen Debatte, die geführt wird.
Na, ich glaube schon, dass da jetzt auch, wie von Ihnen ja auch gesagt, da verschiedene Modelle entstehen, aber das könnte deutlich mehr sein. Was ich allerdings, und da bin ich dann sozusagen, denke ich, das sollte dann halt auch eben ruhig der Markt machen. Was die Politik dann da eben machen müsste, das wäre jetzt so ein bisschen ja meine Rolle heute Abend hier, ist eben diese Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sowas entstehen kann.
Aber man könnte ja auch sagen, die Politik muss aktiver werden. Die könnte zum Beispiel eine Haushaltsabgabe machen, so ähnlich wie wir jetzt die GEZ umbauen für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren, könnte man sagen, die Haushaltsabgabe heißt nicht mehr Haushaltsabgabe, sondern Haushaltsflatrate. Ja. Jeder Haushalt zahlt die und dann wird aus dieser Flatrate eben die Nutzung bezahlt. Wäre das eine Variante?
Genau, wäre auch eine Variante. Also man könnte noch viele andere Sachen machen. Man könnte zum Beispiel auch Kultur so finanzieren, wie das mit den erneuerbaren Energien gemacht worden ist. Einfach Fördermodelle. Es ist ja so, dass die Kultur nie über den Markt bezahlt worden ist. Es ist immer eine staatliche Förderung gewesen und es ist auch sinnvoll, weil sonst würden sich ja dann nur sozusagen der größte gemeinsame Nenner an Kultur durchsetzen und es gäbe nichts an Minderheiten und an neuen Ideen, was sich durchsetzen könnte. Also Kultur muss schon in irgendeiner Weise gefördert werden. Also eine Haushaltsabgabe oder es wäre ja auch möglich, dass die Rundfunkanstalten von ihrer Haushaltsabgabe ein bisschen was abgeben für das Internet. Nicht nur für ihre eigenen Programme, sondern generell für kulturelle Programme. Es gäbe natürlich auch Möglichkeiten, diese Flatrates auszudehnen, also bis hin zur Kulturflatrate, die aber immer meistens falsch verstanden wird. Es gibt ja viele Leute, die lehnen die Kulturflatrate ab, weil sie glauben, dass das eine Honorierung der Kultur wäre. Das ist aber nicht der Fall. Also weiterhin würden die Künstler über Honorare honoriert. Es geht nur um die Tantiemen, also um die sogenannte Zweitverwertung, um die Privatkopie, die dann sozusagen pauschal abgegolten wäre. Das würde wahrscheinlich im Einkommen der Urheber 5% ausmachen. Heute sind es vielleicht 2%, die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber ausgeschüttet werden. Diese Modelle, die gibt es ja schon, Lehrmedienabgabe, könnte man ausweiten. Man könnte sie generell auf Speichermedien ausweiten, eine Abgabe. Dann hätte man vielleicht bei dem Einkommen der Urheber nicht mehr 95% Honorare, 5% Tantiemen, sondern man hätte dann vielleicht 80% Honorare, 20% Tantiemen. Also da müsste man einfach ein bisschen flexibler sein, ein bisschen pragmatischer handeln und vielleicht und auch vor allem viel mehr ausprobieren.
Ja, jetzt haben wir einen konkreten politischen Vorschlag. Dann wird Markus Bahrenhof demnächst Bundeskanzler und dann lassen sich die Sachen umsetzen, oder nicht?
Ja, ich glaube, da ist halt noch viel Überzeugungsarbeit erstmal notwendig, um sozusagen diese Kultur, die da im Netz sich etabliert hat, vielleicht auch gerade bei den Leuten, die sozusagen mit dem Netz aufgewachsen sind, für die es ganz normal ist. Also ich nenne halt zum Beispiel gerne immer die Entwicklung des Linux-Betriebssystems. Da ist eine Arbeit geschaffen worden innerhalb von ein paar Jahren, wo ein Konzern Jahre für gebraucht hätte und unfassbare Mittel. Und die Leute haben das gemacht und haben es aber auch wieder zurückgegeben. Das heißt, sie haben natürlich viel aus dem profitiert, was da ist in dem Raum, und haben es dann wieder zurückgegeben und Wissen zu nutzen, Wissen weiter zu verarbeiten, Kultur weiter zu verarbeiten und selber wieder kreativ zu werden. Das ist, glaube ich, was so in dieser berühmten Digital Native Situation, also die Leute, die sozusagen im Internet mitsozialisiert wurden, ist das etwas ganz Natürliches. Und wir hatten das ja auch noch nicht immer in Deutschland zum Beispiel. Also
das ist ja auch eine ganz tolle Entwicklung, nur das machen die Leute in ihrer Freizeit, das machen sie nicht berufsmäßig.
Das ist genau der Punkt, glaube ich. Wie bekommt man das hin, dass jemand, der in diesem Segment kulturelle Produkte abliefert, dass der davon auch leben kann, wenn er es denn will? Das ist, glaube ich, die Frage.
Also die Antwort der Piratenpartei, also da gibt es verschiedene. Wir haben zum Beispiel auf dem letzten Bundesparteitag eine sehr dedizierte einen Veränderungsvorschlag für das aktuelle Urheberrecht formuliert, wo es eben genau darum geht, sozusagen diese Interessen von Urhebern, Verwertern und Rezipienten sozusagen in ein neues Gleichgewicht zu bringen. Und dann haben wir ja auch, das ist jetzt sozusagen mal ein ganz anderes Thema, beschäftigen wir uns ja auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das wäre zu meiner Meinung nach eben auch ein Ansatz, womit man dafür vorgehen kann, weil momentan machen wir eben genau das. Kultur finanziert sich nicht von selber. Also ich weiß, meine Eltern machen viel Chormusik. Also wenn die so ein Weihnachtsoratorium aufführen,
kriegen die Kirche, Arbeit und kein Geld.
Sie kriegen kein Geld und vor allen Dingen durch die Einnahmen, die sie nehmen können, dass die Kirche, dass dann auch genug Leute kommen können, können sie zum Beispiel die Solisten, die sie dann einstellen, nicht bezahlen. Und mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Aber so ein bedingungsloses also würde das nicht eigentlich letzten Endes zu einer neuen super Megabehörde ähnlich der GEZ führen? Also wie sollte das umgesetzt werden? Weil zum Beispiel die GEZ ist ja auch nicht unbedingt beliebt.
Eben nicht. Bedingungslos heißt ja, das bekommt jeder. Das ist ja so die Idee. Also das ist jetzt so ein bisschen weg von dem aktuellen Thema, aber spielt da eben mit
rein. Dann hat auch jeder Zeit, Kultur herzustellen ins Netz zu stellen.
Das ist halt die Beobachtung, dass wir... Die Urheber gehen da wirklich an die Decke, wenn man ihnen das vorschlägt. Also ich bin ja in einer Urheberinitiative über Freischreiber drin. Das sind 27 Urheberverbände von Komponisten über Drehbuchschreiber, bildende Künstler, Journalisten. Das sind alle diese Urheber drin. Und wenn man ihnen diesen Vorschlag macht, das ist nämlich die Gleichsetzung von bedingungslosem Grundeinkommen mit Kultur, heißt, Kultur ist ein Geschäft, das man nicht zum Leben verwenden kann. Das ist eine schöne Idee, das ist eine paradiesische Idee, aber diese Form von Sozialismus ist nicht in einer Marktwirtschaft zu integrieren.
Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Modell jetzt klassisch sozialistisch ist, aber wie gesagt, die Beobachtung ist ja da. Wir machen ja alle möglichen, zum Beispiel Filmförderungen und alle möglichen Kulturförderungen. Wir fördern Leute, die ihre Angehörigen im Alter pflegen. Wir fördern nochmal extra Eltern, die aus dem Beruf rausgehen, um sich um ihre kleinen Kinder. Das heißt, wir haben überall Aufgaben in unserer Gesellschaft, und dazu zähle ich auch ganz, ganz wichtig die Kultur, die wir wollen, die erledigt werden soll, aber die sich sozusagen marktwirtschaftlich selber nicht trägt. Und deswegen müssen wir da Subventionen machen. Und das ist, glaube ich, in so vielen Bereichen der Fall. Und
kommt auf die Kultur mehr oder weniger auch nicht mehr an.
Nee, und es geht auch darum, dass Leute ein Einkommen haben, weil das brauchen wir heute in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, um überleben zu können.
Jetzt mache ich eine ganz elegante Überleitung vom bedingungslosen Grundeinkommen, was zur politischen Vision ja wohl zählt, da sind wir uns, glaube ich, einig, zu einer anderen politischen Vision, zur Zaubersteuer, so heißt nämlich das nächste Lied, was wir hier haben und was Markus Bahnhof mitgebracht hat, die Zaubersteuer von Götz Widmann. Ein Lied von Götz Widmann, ausgewählt von Markus Bahnhof. Das hat uns jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Was uns ehrlich gesagt überrascht, dass der Deutschlandfunk diese CD im Schallarchiv hat. Da waren wir alle doch jetzt gerade ein bisschen erstaunt. Na gut, aber
sind das denn noch CDs oder kommt das von der Serverplatte?
In diesem Fall war das tatsächlich eine CD noch, genau. Ganz klassisch und dann eingespielt. So haben wir es gemacht. So, jetzt müssen wir einmal kurz zumindest ACTA verlassen und uns einer schönen Pflicht widmen, die wir ja immer hier in dieser Redaktionskonferenz haben. Da geht es nämlich darum, dass wir unsere tägliche akustische Herausforderung Aerobic auflösen müssen. Gymnastik für die Ohren gewissermaßen. Heute Aerobic sauschwer, wie jeden Freitag, und es ist wirklich sauschwer. Und ich darf euch jetzt mal bitten, Markus und Wolfgang, schon mal einen Stift und Papier zur Hand zu nehmen, wenn ihr es denn da habt. Und ihr dürft natürlich mitraten. Und wir hören einfach mal rein. Ich erkläre die Spielregeln. Heute geht's um paarweise Deutsch-Englisch. Es ist so, wir haben drei Geräusche und drei kurze Szenen und die umschreiben Begriffe, die im Englischen und Deutschen gleich geschrieben werden, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Ja, also Rock und Rock wäre so ein Beispiel dafür. Und dann gehört immer ein Geräusch zu einer Szene und umschreibt dann welchen Begriff. Darum geht's rauszufinden. Drei Stück, drei Geräusche, drei Szenen und die Begriffe. Ja, Englisch, Deutsch, einfach mal reinhören und versuchen mitzuraten.
Aerobic. So schwer.
Zahlen Sie mit Karte oder
Nö.
Guck mal, jetzt habe ich die kleinen Tierchen angemacht und dann drehen die sich und dann kannst du schön schlafen.
Psst. To the happy couple.
Aerobic, sauschwer. Wie sieht's aus, Wolfgang? Sauschwer oder ganz leicht?
Ich bin zu blöd.
nee, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe hier den Lösungszettel vor mir liegen, aber ich hätte es, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Wie ist bei dir, Markus?
Also ich glaube, das mittlere könnte
das mittlere wissen. Von sechs. Okay, wir probieren mal. Erste Szene, was war das erste? Wisst ihr es noch?
Es war was zu essen?
Ja, es war was zu essen. Es sprang ein Toaster aus einem Toastgerät heraus, eine Toastscheibe aus einem Toaster, so heißt es richtig. Genau, das war das erste. Dann kam als zweites die
Unternehmen mal die Szenen voneinander unterscheiden.
Ja,
ja, wir haben natürlich den Lösungszettel hier, machen genau, es ein bisschen spannend. Das war die Bar.
Das war die Bar, die habe ich auch erkannt, genau.
Okay, dann das haben wir schon mal die
einzige.
Bar, ist doch gut, ja. Dann das dritte, was hat da geklingelt? Es war ein Handy, was einmal so schnell dazwischen schepperte. Dann kam die Szene an der Supermarktkasse. Zahlen Sie mit Karte?
Nö.
Oder?
Ach so, das meinte ich mit Bar.
Ach so, ja
das Bar würde,
genau,
es ist ja immer
die okay, Kneipenszene. Genau, die beiden sind dann Bar. Da haben wir schon mal zwei zusammengefügt.
Das wäre jetzt fast also ein Drittel eines USB-Digital-Radio-Sticks,
gewinnen kann, genau. Ja, dann gucken wir mal. Also wir hatten dann, also Bar ist weg, dann hatten wir den Toaster und da geht's dann wahrscheinlich, ich nehme jetzt einfach mal das, was dazugehört. Jemand klopfte da am Schluss mit dem Löffel an sein Glas und sagte, to the happy couple. Ein Toast, ein Toast auf Deutsch, ein Toast auf Englisch, ja, da kommen die Erweckungserlebnisse gewissermaßen. Ja, und das dritte war, das Handy, das klingelte, hatten wir eben schon, und ein Babymobile, wo die Sprecherin sagt, guck mal, Süße, die Tiere, die machen Musik und fliegen. Mobile. Mobile.
Mobile.
Okay. Gut, also ich entnehme dem, dass weder Markus Barenhoff noch Wolfgang Michael sich am Rätsel heute beteiligt haben und keine Lösungsmail eingeschickt haben. Wir haben aber ein paar bekommen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich den ganzen Tag wahrscheinlich um die Ohren geschlagen haben, Urlaub genommen oder sich haben krank schreiben lassen.
Es gab einige Einsendungen. Es haben allerdings nur 4 konkret alles richtig gehabt und daraus ziehen wir jetzt jemanden. Armin,
genau.
Sag doch einfach irgendwann aus dem Zettel
Ich sage jetzt einfach Stopp und hier, das wäre dann der Lösungszettel. Ich schau mal drauf. Ja, unser Gewinnergong, der gongt für Burkhard Busch aus Idstein. Er hat gewonnen und zwar unser, weil es ja heute um Sau schwer ging, unseren DAB-USB-Stick. Ihr habt mir eben erklärt, was man damit machen kann. Ich habe so ein bisschen ketzerisch behauptet, wenn man doch einen Laptop hat, dann braucht man sowas nicht, oder?
Nun ja, ich gebe das mal in die Runde.
Wenn man unterwegs ist und keinen Stick zum Surfen im Internet dabei hat, also keine Internetverbindung, dann kann man sich den in den Laptop reinstecken und kann DAB Plus hören, also Radio hören.
Zum Beispiel, wenn man Zug fährt in Deutschland.
Genau. Ja. Hast du so einen Stick auch, Markus?
Nee. Habe ich nicht. Also ich habe zu Hause einen...
Das ist ja nicht im Zug zu Hause, oder bist du im Zug zu Hause?
Nee. Im Zug höre ich, wenn ich was höre, meistens sogar so Podcasts. Die höre ich dann ganz gerne. Ja.
Gut. Burkhard Busch kann diesen Stick jetzt benutzen und im Zug und sonst wo und überall.
Herzlichen Glückwunsch.
Der W-Radio hören. Herzlichen Glückwunsch von uns allen, genau.
Falls ihr das nochmal macht, ein sehr schöner Vorschlag ist Public Viewing. Das ist nämlich, man kennt es aus Deutschland, dieses wir gucken gemeinsam Fußball auf einer Großbildleinwand und im Englischen bedeutet es aber, es ist die Leichenschau.
Das ist das. Ja. Stimmt, die öffentliche Aufbahrung, ne?
Ja, das ist ja stark. Jetzt haben wir es leider ja schon verraten, die Lösung. Aber vielleicht machen wir es einfach in einem Rätsel in einem Jahr oder so. Das versendet sich. Ja, gut. Ja. Wobei wir sind ja ewig und auf 3 Tage im Internet kriegbar.
Wir schneiden es noch raus.
Und dann werden wir so ein Akta-Teil da drauflegen und wer das auch nur erwähnt, der wird hier so richtig zahlen. So machen wir es, genau. Ja, klappt doch alles. So wunderbar. Ich finde das Akta ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn ich da jetzt dran denke. Guck mal, dann sagt der Markus plötzlich, war meine Idee, da kriege ich auch noch was von ab, dann haben wir den auch auf unsere Seite gezogen.
Ja, aber das ist ja genau das Gefährliche, dass wenn man solche Möglichkeiten schafft, dass dann auch Begehrlichkeiten wachsen. Und das ist ja zum Beispiel bei dem Akta-Ding auch nicht wirklich klar. Also wenn jetzt zum Beispiel die Internetprovider entscheiden sollen, was ist jetzt irgendwie böse und was ist gut, was da durch meine Leitung geht. Wir nehmen mal an, die würden das jetzt machen und den Datenverkehr überwachen. Dann brauchen die ja quasi eine Liste von bösen Dingen, wogegen sie dann den Datenstrom gegenchecken. Und dann ist die Frage, von wem erhalten sie diese Liste und wie gestaltet die sich? Und vielleicht erkläre ich einfach mal, ich habe die Urheberrechte an den schlimmen Vorgängen, die das Assad-Regime gerade in Syrien kommen keine Nachrichten nach Syrien mehr irgendwie bei den Leuten zu Hause an. Also das ist halt da eine große Gefahr. Wenn ich so eine Infrastruktur schaffe, zum Beispiel bei den Mautbrücken, weiß ich noch, da haben die Kritiker auch gesagt, Moment, das sind Fotokameras, die tendenziell jedes Auto fotografieren. Das ist auch datenschutzrechtlich sehr bedenklich und dann haben natürlich die damaligen Politiker gesagt, nein, das wird natürlich nur zu den Abrechnungszwecken genutzt und ich glaube, es hat irgendwie 3 Wochen nach Einführung oder so war dann halt der erste Fall da, wo man eben glaubte, dass man eben über Auswertung dieser Mautbrücken da eine Straftat aufklären kann und das ist halt die Gefahr, sobald ich diese Infrastruktur irgendwie einmal eingeführt habe, wachsen dann halt auch die Begehrlichkeiten, diese zu nutzen. Was man vielleicht
Wolfgang, ist das eine Befürchtung, die du grundsätzlich auch hast, wenn das so, diese Kontrollchancen da sind, dass sie dann auch missbraucht werden?
Also ich könnte mir das genauso gut vorstellen und das ist ja auch das Problem, dass dieser Vertrag oder dieses Abkommen formuliert ja eigentlich nur zivilrechtliche und strafrechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten von Urheberrechten und Markenrechten, die dann jeder Einzelstaat umsetzen muss. Oder soll. Also er muss eigentlich die Voraussetzungen schaffen. Und wenn man die Provider damit einbindet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich ein kleiner Provider vielleicht eher erpressen lässt oder eher ins Boxhorn jagen lässt, wenn ein Rechteinhaber kommt und sagt, du kannst es nicht veröffentlichen, dass er dann gleich sozusagen vollzieht und die Sachen rausnimmt und es vielleicht gar nicht notwendig ist. dann können sozusagen die großen Rechteinhaber die Sachen eher durchsetzen als die kleinen. Und ähnlich ist es dann mit den Providern. Also da wird die Marktmacht wird sozusagen verstärkt der Einzelnen.
Breite Skepsis bei unseren Studiogästen zum Thema ACTA, bei Wolfgang Michal vom Verband der Freien Journalisten Freischreiber und bei Markus Barenhoff von der Piratenpartei. Und wir hören gleich nach den Nachrichten uns nochmal weiter um in dem Feld rund um ACTA. Jetzt kommt erstmal noch ein Lied, was Markus Barenhoff mitgebracht hat, und zwar Stiftherr von Beginner. Mit Armin Himmelrath und zum Thema Nummer 1, das im Moment im Netz debattiert wird, ACTA, das Handelsabkommen, gegen das morgen deutschlandweit und in anderen Städten in Europa protestiert und demonstriert werden soll. Und in der Redaktionskonferenz diskutieren mit nur Männer, fast nur Männer, deshalb alles nur Nerds. Fast. Markus Barenhoff ist da von der Piratenpartei Münster, Wolfgang Michal zugeschaltet von Freischreiber, Thomas Ruscher, Daniel Stender und Michael Bödecker aus der Redaktion. Und last but not least, jetzt machen wir nochmal Stefanie Gebert von den Nachrichten,
guten
auch zu
Abend
uns gekommen.
Zusammen.
Hallo Stefanie.
Hallo.
Wir machen an dieser Stelle ja immer die Nachrichten, die nicht gelaufen sind an dem Tag, um ihnen doch noch ein bisschen Geltung zu verschaffen, beziehungsweise um auch so ein bisschen deutlich zu machen, warum wir bestimmte Sachen eben tatsächlich rausgeschmissen haben, zumindest bis jetzt.
Das stimmt. Heute war aber so ein Tag, wo wir echt ganz viele Sachen hatten, die wir nehmen mussten. Also es waren große Themen mit dabei. Syrien, wie die letzten Tage so und Wochen eigentlich sowieso schon immer. Dann Griechenland natürlich. Also das heißt, das Kabinett schwindet ein wenig. Da sind einige Mitglieder aus der Regierung ausgetreten am Nachmittag. Dann hatten wir natürlich auch ACTA mit dabei, ganz klar. Wir haben aber auch die Wissensnachrichten und da haben wir so ein bisschen andere Kriterien, was das rein oder nicht rein betrifft. Also da geht es um wissenschaftliche Meldungen und da hatten wir heute eine, ja, und immer mal wieder kommen eigentlich Themen zum Thema Krebs und zur Krebsforschung, und heute war da etwas, was eigentlich sehr interessant ist als Ansatz. Das Problem war bei uns nur, dass wir gesagt haben, das ist nicht repräsentativ, diese Studie. Das Ding ist, dass trotz Chemotherapie es Mütter gab, die Kinder ausgetragen haben und die Babys trotzdem gesund waren, obwohl während der Schwangerschaft diese Chemotherapie
gemacht wurde.
Allerdings wurde das nur bei 43 Frauen, also zwar international, da war Belgien mit dabei, Tschechien, Niederlande, aber es sind nur 43 Frauen gewesen, bei denen das so war, bei denen das untersucht wurde, begleitet wurde in einer Langzeitstudie, und das war uns von der Zahl einfach zu gering, sodass wir gesagt haben, sowas melden wir nicht, weil gerade bei Krebs ist es und bei Krankheiten so, dass man immer große Hoffnung schürt.
Unheimlich emotional und, aufgeladenes
genau.
Thema natürlich. Ja.
Und das ja auch ein Thema ist, ne, Schwangerschaft und dann noch Krebs und wie behandelt man das und so. Da sind wir ein bisschen zurückhaltend dann, was das angeht. Ja, ansonsten haben wir diskutiert ein bisschen, weil wir haben ja in den Weltnachrichten den internationalen Anspruch. Ne? Wir wollen gerne auf die ganze Welt mal gucken, wenn es irgendwie geht. Und da ist es dann häufiger mal so, dass Bundesthemen, Deutschlandthemen irgendwie rausfallen oder
dazwischen, sind nicht wissenschaftlich und sind nicht Welt.
Genau. Und da schauen wir manchmal gar nicht auf so große Ereignisse, die sonst vielleicht von außen sogar betrachtet werden, weil ich glaube nämlich, dass das heute durchaus in anderen Nachrichtensendungen auch im Ausland betrachtet wird, dass seit 15 Jahren endlich wieder in Hamburg, jetzt suche ich gerade, wie dieses Wort ist, damit ich
nicht
falsch...
Genau, danke schön,
das Alstervergnügen stattfindet. Das haben wir jetzt nicht gemacht als Meldung, wobei das natürlich nicht nur für die Hamburger ein Riesending ist. Man erwartet am Wochenende mehr als 1 Million Besucher auf den...
Und das Eis hält?
Und das Eis hält angeblich, wie ja nun in ganz Deutschland. Das sind übrigens Meldungen, die jetzt ganz viel durch den Ticker kommen. Ne? Also wo man jetzt überall wann aufs Eis darf und wann nicht. Die ersten Einbrüche werden natürlich auch gemeldet und Unfälle, die da passieren. Aber das ist sowas, was wir dann weglassen.
Aber also, das ist ja schon nachvollziehbar, ne? Mit dieser Hamburger Geschichte, mit dem Alstervergnügen. Ich meine, ich habe es jetzt nicht vermisst heute als Meldung, das stimmt wohl. Aber wir wundern uns natürlich nicht, wenn aus den Niederlanden zum Beispiel berichtet wird, dass da dieser, 700 Kilometer auf Schlittschuhen über die Grachten und Kanäle gefahren wird. Da gibt es ja irgendwie so einen Rundkurs, der auch nur alle paar Jahre mal richtig
zufriert. Die Russen machen so dieses Anbaden irgendwie bei Minusgraden ohne Ende, tauchen die da, machen die da irgendwelche Wettschwimmen und so.
Fragen wir mal hier unsere Experten, was machen die? Was macht man in Münster? An skurrilen Wintervergnügungen.
Wir haben auch den Aasee, also da treffen sich die Leute, fahren Schlittschuh, wenn er denn tatsächlich mal zu ist.
Und aber ist Schnee
hatten wir leider noch nicht.
Ist er schon zu jetzt?
Der ist zu, aber soweit ich weiß, noch nicht offiziell von der Stadt irgendwie. Aber die Leute sind halt schon seit Tagen.
Muss ja alles abgesichert sein auch.
Ja, ja.
Ja, wie sieht's aus in Salzhausen?
Ja, erst Dämon, dann Alstervergnügen. Das ist doch klar. So, wir sind ja nicht weit weg von Hamburg.
Wie weit ist das weg von Hamburg?
40 Kilometer.
Oh ja, das geht ja. Ja, ist doch schön. Gut, also du gehst zur Demo, heißt das morgen.
Ja, meine Kinder gehen dahin und wir fahren auch hin und danach gehen wir aufs Eis.
Ja.
Und holen die Kuh von dort weg.
Das klingt jetzt aber wie so eine ganz dezente Distanzierung von der Demo. Meine Kinder gehen dahin, ich gehe in der Zeit einen Kaffee trinken und dann hole ich die wieder ab, oder wie?
Nein. Das gucke ich mir schon an.
Ist ja nicht mitmachen.
Ja. Aber vielleicht eine Nachricht, die ich noch, bevor ich los bin, irgendwie gehört habe, ist, dass die Bundesregierung jetzt auch erstmal, was ACTA angeht, einen Stopp einlegt, was ich eigentlich auch ehrlich gesagt erwartet hatte.
Stefanie, wir haben das eben ja auch gemeldet, ne?
Das haben wir gerade in den Nachrichten nicht gemeldet,
weil jetzt gerade, aber bevor die Sendung losging,
in den Nachrichten hatten wir es definitiv. Genau, dass die Bundesregierung da wieder zurückrudert.
Was passiert denn da jetzt? Wir haben unsere beiden ACTA-Experten. Was, wenn die Bundesregierung sagt, nee, machen wir nicht, verabschieden wir nicht, oder andere Staaten auch noch, sind ja noch vier weitere, Polen, Tschechien unter anderem.
Also böse Zungen sagen ja, wenn die Aufregung vorbei ist, kann man es dann verabschieden.
Das ist die böse. Also vielleicht sollte man kurz erklären, wie dieses Vertragswehr zustande kommen könnte. Eine Problem sozusagen, die EU kann das nicht alleine machen, weil es
muss ratifiziert werden von jedem einzelnen
Staat. Und das hängt damit zusammen, sozusagen der Anwendungsbereich des EU-Rechts greift halt nicht das Strafrecht auf. Sprich, da jetzt aber in diesem Vertragswerk strafrechtliche Dinge auch, strafrechtlich relevante Sachen drin sind, müssen sozusagen die Mitgliedstaaten das auch nochmal mit ratifizieren, da es ja um ihr eigenes Strafrecht geht und das sozusagen auf nationalstaatlicher Ebene stattfindet. Und die Begründung nehme ich jetzt mal stark an. Also es war ja irgendwie, das Außenministerium stoppt das jetzt, die Ratifizierung auf Bedenken aus dem Justizministerium. Und da gibt es ja dieses Urteil zur Vorratsdatenspeicherung aus dem letzten Jahr, wo die Verfassungsrichter jetzt auf die Vorratsdatenspeicherung bezogen gesagt haben, also wenn es tatsächlich eine rechtliche Voraussetzung gibt dafür, dass man sozusagen in Telekommunikation reingucken darf, dann darf das nur passieren, wenn sozusagen eine schwere Straftat vorliegt. Und das sind so Sachen wie Hochverrat und Gefährdung der demokratischen Ordnung.
Aber würde das denn heißen, wenn Deutschland aus solchen Erwägungen heraus sagt, machen wir nicht? Wir sind nicht dabei. Ist das Ding dann tot?
Dann ist das Ding tot. Also
ein Staat hat die Chance, quasi per Veto das zu blockieren.
Ganz genau. Ich persönlich fände es am schönsten, wenn wir es aber nicht in Deutschland oder in Lettland oder in sonst wo scheitern lassen. Ich finde es gut, dass da jetzt Einsicht einkehrt. Aber ich fände es schön, wenn das Europäische Parlament das ablehnen würde. Weil ich glaube nämlich, dass im Gegensatz zu dem, was vielleicht auch Kommission und Rat und die etablierte Politik sagen, ja, die Deutschen oder die Bürger müssen noch mehr mitgenommen werden und sie sehen nur. Ich glaube, die Bürger sind untereinander, bilden die schon ein Europa der Bürger und das wird immer stärker. Und das Europäische Parlament, das muss gestärkt werden. Da bin ich auch ziemlich zuversichtlich jetzt mit dem Schmitz als neuen Parlamentspräsidenten. Und
Schulz. Der Berlusconi-Freund.
Das fänd ich toll, wenn das EU-Parlament sozusagen dann die Stelle wäre, wo das gestoppt wird.
Ja. Ja, wir schauen mal, was sich da tut. Und während wir darüber nachdenken, wie wir gleich die Sendung weitermachen, machen wir nochmal Musik. David Rovix ist dabei, aber nicht mit dem Lied, was auf der Liste stand, sondern wir haben ein anderes nur gefunden, aber ist egal, wir hören einfach mal rein. Der Streit um ACTA, das Thema heute in der Redaktionskonferenz. Jetzt haben wir ja gerade mal so in dieser kleinen Musikpause hier im Studio uns darüber unterhalten. Wir haben so eine ganz interessante Beobachtung gemacht.
Ja, und zwar haben wir natürlich auch dazu aufgerufen, dass die Sendung kommentiert wird auf Facebook und über Twitter. Und was hier sehr deutlich wird, es wird sehr, sehr oft geliked, das Thema an sich. Es wurde sehr oft geteilt und geretweetet. Aber was eigentlich nicht passiert ist, dass die Menschen so darüber diskutieren. Und das ist irgendwie ein ganz interessantes Phänomen, finde ich. Also es kommt mir so vor, als würde jeder kurz mal den Daumen heben. Aber ja,
wie... Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe heute mit meinem Sohn auch drüber diskutiert, der auch gegen ACTA ist, aber noch nicht mal wusste, was es heißt. Ich glaube, dass einfach viele Leute weder das Urheberrecht kennen, noch diesen ACTA-Vertrag.
Es ist aber auch kompliziert. Ich meine, ich habe mir Urheberrecht kenne ich mich ja ein bisschen mit aus, aber ACTA habe ich mir heute Morgen auch von meinem Sohn erklären lassen beim Frühstück.
Ja, genau, das ist eben Juristensprache und das ist ganz schwierig zu verstehen. Braucht man sehr viele Vorkenntnisse. Also das heißt, man informiert sich quasi aus zweiter Hand, also das, was andere Leute aus diesen Dokumenten herausfiltern, und da wird natürlich sehr viel vereinfacht, wie zum Beispiel in dem Video, das wir vorhin gehört haben.
Ja, aber das ist natürlich letztlich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um auch eine breite Partizipation sicherzustellen,
ja,
oder?
Ja, natürlich, klar. Also deswegen finde ich das ja auch gut, weil das ist eine Form der Bewusstseinsbildung, es ist Willensbildung, also so wird man politisch, indem man an solchen Sachen teilnimmt. Mhm. Und aber ich, trotzdem muss ich sagen, also ich kann nur jedem empfehlen, mal diesen Vertrag zu lesen. Es gibt ja eine deutsche Übersetzung, die man im Netz sich aufrufen kann. Und ich würde auch jedem empfehlen, mal das Urheberrecht zu lesen, das besonders in seinem ersten Teil ja ein ganz hervorragendes Recht ist.
Ja. Markus.
Ja.
Ach so, ich dachte, du wolltest was dazu sagen. Dann frage ich.
Ja.
Können wir auch mal. Ja. Ja, Komplexität des Themas, über die wir gerade reden, diese tatsächlich ja wirklich juristischen Feinheiten, die da zu beachten sind, hindert euch das sozusagen daran, auch Mitstreiter zu finden? Oder ist es tatsächlich so, auch diese Beobachtung, die wir eben haben, die Leute drücken auf ja, gefällt mir, like it und gehen weiter?
Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Also ich hatte das ja vorhin erwähnt, dass wir 2010 schon mal so eine Aktion mit vielen internationalen Piratenparteien gegen ACTA gemacht haben. Und aber damals waren wir sozusagen so ein bisschen unter uns.
Ja.
Und aber scheinbar hat das Thema jetzt doch eine deutlich größere Resonanz bei den Leuten gefunden, weil, glaube ich, auch, also nicht, dass das eine Jahr jetzt dazwischen sich so viel verändert hat, aber ich glaube, ganz generell erkennen die Leute, dass das Internet zu einem immer wichtigeren und ganz natürlichen Teil ihres Tagesablaufs und ihres Lebens wird. Vielleicht auch ein zweiter öffentlicher Raum, der noch zu dem physikalischen sozusagen entsteht. Und dass der in Gefahr ist, auch wenn das die Leute vielleicht jetzt nicht bis ins Kleinste juristisch auseinandergenommen bekommen, das sehen, glaube ich, viele und das fühlen viele und das, aber es wird sich morgen zeigen. Also
Wo gehst du denn demonstrieren?
In Münster. Ich bin ganz gespannt. Also wir haben auf dieser Facebook-Einladungs-Event-Seite haben sich, glaube ich, mittlerweile 1400 Leute gesagt, dass sie kommen wollen, und nochmal 800 haben, glaube ich, gesagt, sie kommen vielleicht. Wie viel dann davon am Ende tatsächlich kommen, werden wir dann morgen sehen. Das ist natürlich schon richtig, dass das immer zwei Schritte sind. So das erste, dass ich erstmal meinen Klick und mein Like im Netz mache, oder ob ich dann halt auch tatsächlich dann hinterher auf die Straße gehe, den Diskurs mit anderen suche.
Das werden wir natürlich hier noch weiter begleiten, auch nicht nur am Wochenende, sondern am Montag, Dienstag, Mittwoch.
Das ist überhaupt die Frage, was passiert nach der
Demo. Na klar. Das ist auch wirklich spannend. Wir blicken jetzt auch nochmal nach morgen, aber ganz anders als auf die Demos. Die sind ja dann erst wahrscheinlich irgendwann mittags. Vorher kann man noch D-Radio Wissen hören, nämlich ab 9.05 Uhr gibt's die Sendung Mein Studium. Da stellen wir ja diese Woche die Hebammenkunde vor. Und wir haben so einen kleinen Appetithappen mal mitgebracht. Ein Stück von Vanessa Dähn über Geburtshilfe im Mittelalter.
Martha, was führt dich zu mir? Hast du Schmerzen?
Nein, liebe Amme. Ich komme zu dir, weil es ja nun nicht mehr lang hin ist, bis mein Kind das Licht der Welt erblickt. Und es graut mir vor der Geburt. Dreimal bin ich heute schon über das Grab meiner Mutter gestiegen, wie Vater es mir gesagt hat. Dabei habe ich den Zauber gesprochen. Dies soll mir helfen gegen das Übel der verzögerten Geburt. Dies gegen eine schlimme Fehlgeburt. Dies gegen das Übel der bresthaften Geburt. Aber was, wenn der Zauber nicht wirkt?
Hast du denn wieder Blutungen gehabt, Martha?
Nein, seit du mir den Trunk aus Schafgarbe gegeben hast, nicht mehr.
Trägst du auch noch den Adlerstein am linken Handgelenk?
Ja, schau hier.
Dann mach dir nicht allzu große Sorgen, Martha. Das schadet dir nur. Im Frauenbüchlein des Ortloff steht, dass Schwangere sich nicht aufregen sollen. Du solltest jetzt auch nicht mehr bei deinem Mann liegen, hörst du? Und achte darauf, was du zu dir nimmst. Nur noch gekochte Speisen, am besten viel Suppe, damit du keine Verstopfung bekommst. Und lass die Gewürze.
Amme, kannst du mir noch mal erzählen, was passiert, wenn es soweit ist? Ich glaube, das würde mich beruhigen.
Na schön, mein Kind. Setz dich zu mir. Also, wenn die Wehen einsetzen, wird dein Mann mich holen. Dann komme ich zusammen mit Dora, das Mädchen, das bei mir lernt und mir zur Hand geht. Als erstes schließen wir Türen und Fenster, damit die Kälte dir und dem Kind nicht schadet. Dann bereiten wir dir ein Kräuterbad mit Salbei. Und danach salbe ich dich mit geweihtem Öl ein. Wenn die Wehen schlimmer werden, setzt du dich aufs Bett. Dora stützt dich dann von hinten. Dein Mann kann übrigens jetzt schon ein Seil an dem Balken über deinem Bett anbringen, damit du dich bei der Geburt daran festhalten kannst.
Er hat es sogar schon vorbereitet. Es sind jetzt auch immer saubere Leinentücher im Haus, genau wie du gesagt hast. Aber was ist, wenn die Geburt furchtbar lange dauert, wenn ich nicht durchhalte?
Das erträgst du schon. Um die Geburt voranzutreiben, gibt es außerdem vieles, was ich tun kann. Aber erst dann, wenn das Kind sich zeigt. Niespulver von der Nieswurz öffnet zum Beispiel die Gebärmutter. Den Geburtsweg mache ich mit Butter oder Eiweiß geschmeidig. Und ein Tee aus Wegerichblättern beschleunigt die Geburt auch. Dazu räuchern wir mit Myrrhe. Und ich binde dir einen Büschel schwarzes Bilsenkraut ans rechte Bein.
Aber ich habe gehört, dass Bilsenkraut die Eingeweide aus dem Körper ziehen kann.
Nur wenn man es nicht rechtzeitig entfernt. Aber da kenne ich mich aus. Du vergisst, dass ich schon mehr als 2000 Kinder zur Welt gebracht habe, Martha.
Verzeih, Amme. Wenn das Kind dann auf der Welt ist, was geschieht dann?
Wenn die Nabelschnur nicht mehr pulsiert, trenne ich euch voneinander. 4 Finger breit über dem Kindsbauch schneide ich sie durch. Dann bade ich das Kind und reibe es mit Honig ab und befreie es so vom Schleim. Dann wickle ich es fest in ein sauberes Tuch und lege es an deine Seite. An diesen Moment solltest du denken.
Danke, Amme. Du hast mich wirklich beruhigt. Und auf dem Heimweg gehe ich in die Kirche, eine Kerze für den heiligen Norbert anzünden.
Tu das, Martha. Du wirst sehen, bald schon bist du eine glückliche Mutter.
Die Hebammenkunde kann man übrigens nicht nur als Lehrberuf machen, sondern tatsächlich auch studieren. Mehr dazu gibt's morgen in Mein Studium ab 9.05 Uhr am Samstag auf D-Radio Wissen. Sonntag nochmal 16.05 Uhr in der Wiederholung. Auch diese Sendung kann man natürlich, wie unsere Redaktionskonferenz heute auch, im Internet nachhören. www.deradiowissen.de. Und wir haben gerade mal auf Facebook noch den Link zum ACTA-Text auf den Seiten der Europäischen Kommission eingestellt. Wer sich da mal reinlesen möchte, das war die Empfehlung, kann das da tun. Ja, ich bedanke mich zum Ende dieser Sendung ganz herzlich bei allen, die mitgemacht haben, bei Markus Bahrenhoff von der Piratenpartei, zugeschaltet aus Münster, bei Wolfgang Michael von Freischreiber, dem Verband der Freien Journalisten. Aus der Redaktion waren da Thomas Ruscher, Daniel Stender, Michael Bödecker, Stefanie Gebert ist schon wieder weg, die hat Feierabend, Andreas Räder hat in der Technik alles unterstützt und möglich gemacht. Mein Name ist Armin Himmelrath, da ist jetzt ab sofort ein Patent drauf, wer den Namen benutzt, zahlt über ACTA direkt an mich. Und jetzt haben wir noch ein Lied, eine 6 Minuten, 6 Sekunden lange Version von Freedom, Rage Against the Machine, aber die schaffen wir nicht mehr ganz, aber wir bemühen uns. Danke an alle, schönen Abend noch, tschüss.